SR Info. Bilanz am Mittag.
An Heiligabend, und da hören wir gleich nach Magdeburg und auf das, was der Bundespräsident uns zu Weihnachten zu sagen hat. Außerdem geht es um die neue französische Regierung und die Tsunami-Katastrophe vor 20 Jahren. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag.
SR Info.
Dieses Weihnachten wird für viele Magdeburgerinnen und Magdeburger kein frohes Fest. Beherrscht werden Heiligabend und die Feiertage natürlich von Trauer und Anteilnahme nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt mit 5 Toten und mehr als 200 Verletzten. Die Stimmung in Magdeburg schildert uns Max Hensch.
Erstmal ist die Anteilnahme natürlich nach wie vor riesig. Vor der Johanneskirche, also zwischen dem Weihnachtsmarkt und der Elbe, wächst ein Meer aus Blumen, Kerzen und Kuscheltieren in Gedenken an die 5 Toten stetig an. Am Abend haben 4000 Menschen hier eine Lichterkette quer durch die Innenstadt und über den Weihnachtsmarkt gebildet. Auf dem Domplatz hat zeitgleich die AfD 3500 Menschen mobilisiert. Da wurden Rufe nach Abschiebungen im großen Stil laut. Bundeschefin Alice Weidel bezeichnete den mutmaßlichen Täter gestern als Islamisten. Das ist nach wie vor absolut Spekulation. Die Forderungen nach Konsequenzen in der Landesregierung von Sachsen-Anhalt fanden aber großen Anklang bei den Zuhörern.
Die Ermittlungen zum Motiv des Täters laufen ja weiter. Der Verfassungsschutzpräsident von Thüringen, Kramer, sieht keinen islamistischen Hintergrund. Nach seiner Einschätzung ist der Täter in den vergangenen Jahren ins rechtsextreme Spektrum abgedriftet. Die Behörden stehen derweil in der Kritik, weil sie den Mann nicht schon im Vorfeld des Anschlags genauer im Blick hatten.
Fakt ist, der 50-Jährige arbeitete für die Landesgesellschaft Salus als Psychiater und war mehrfach durch Drohungen aufgefallen, auch wenn die selten konkret waren. Zuletzt gab es einen Hinweis im Oktober und kurze Zeit später eine Gefährderansprache durch die Polizei. Es war auch nicht die erste dieser Art. Es verdichten sich mittlerweile auch Hinweise, dass der Mann eine psychische Störung hat. Die andere Frage ist, wie er letztendlich die Möglichkeit bekam, mit seinem Auto über den Weihnachtsmarkt zu fahren. Uns haben gestern Informationen aus einer Sondersitzung im Landtag erreicht, wonach ein Polizeiauto, das die Zufahrt zum Weihnachtsmarkt hätte überwachen sollen, zum Tatzeitpunkt 30 Meter vom eigentlichen Standort entfernt geparkt war.
Nun ist also Weihnachten, und wie das in Magdeburg abläuft, schildert uns nochmal Max Hensch.
Über die Feiertage wird es nun ruhig bleiben. Die großen Mahnwachen und Gedenkveranstaltungen sind für den Moment abgeschlossen. Die Buden des Weihnachtsmarkts, die bleiben natürlich zu, aber das Gelände ist für die Trauernden weiter zugänglich. Viele der Schwerverletzten werden ihre Weihnachten ja wohl im Krankenhaus verbringen, und auch hier werden weiter Blumen niedergelegt. Ein Handballspiel des SC Magdeburg wurde für den 2. Weihnachtsfeiertag abgesagt. Dann will aber das Theater der Stadt wieder spielen, und zwar soll es ein Konzert geben, zu dem auch Betroffene, Angehörige und Helfer eingeladen sind. Bereits heute werden die Figuren der Lichterwelten in Magdeburg wieder die Stadt erleuchten, als Zeichen der Zuversicht.
Max Hensch mit Informationen aus Magdeburg. Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt ist natürlich auch ein zentrales Thema in der Weihnachtsansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Anne-Kathrin Mellmann.
Gefühle wie Angst dürften uns nicht beherrschen, sagte Bundespräsident Steinmeier in seiner vorab veröffentlichten Weihnachtsansprache. Der Anschlag von Magdeburg liege wie ein dunkler Schatten über dem Fest. Steinmeier sagte den Angehörigen der Opfer, dass sie mit ihrem Schmerz nicht allein sind. Überall im Land fühlten und trauerten die Menschen mit ihnen. Im Namen des ganzen Landes dankte der Bundespräsident denjenigen, die vor Ort Hilfe leisten und geleistet haben, und rief zum Zusammenhalt auf. Steinmeier erwähnte in seiner Ansprache auch das vorzeitige Aus der Ampelregierung. Es sei nicht das Ende der Welt, sondern ein Fall, für den das Grundgesetz Vorsorge getroffen habe. Mit Sorgfalt werde er nach den Weihnachtsfeiertagen die Entscheidung über die Auflösung des Bundestags und Neuwahlen treffen. Die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten läuft am ersten Feiertag in der Tagesschau.
Und hier auf SR Kultur können Sie die Ansprache morgen nach den 19 Uhr Nachrichten hören. Im Heiligen Land sind es mal wieder keine friedlichen Weihnachten. Die Weihnachtsfeierlichkeiten werden überschattet vom Krieg in Gaza. Die traditionelle Prozession von Jerusalem nach Bethlehem im Westjordanland ist gegen Mittag dennoch aufgebrochen. Verzichtet wird jedoch auf den festlichen Schmuck und auf die Beleuchtung in den Straßen Bethlehems, also im überlieferten Geburtsort von Jesus Christus. Julio Segador ist für uns dort.
Die früher tägliche Routine ist für Michael Chuckerman zur Ausnahme geworden. Per Knopfdruck lässt er das Rolltor seines Ladens am Krippenplatz in Bethlehem hoch. Er weiß noch genau, wann er das letzte Mal getan hat.
One day on Easter. Just when it was Easter. One day.
An Ostern einen Tag lang hatte er seinen Laden, in dem er seine handgeschnitzten Krippen verkauft, offen. Seither war er geschlossen. Ob heute an Heiligabend Kunden kommen, Michael Chuckerman ist pessimistisch.
Maybe one or two they will come, that's all.
Vielleicht kommen noch ein, zwei Leute mehr nicht, sagt er noch und geht hinter seinen Verkaufstisch. Es ist ein stilles, besinnliches, für manche trauriges Weihnachten, das die Menschen in diesem Jahr in Bethlehem feiern. Aus Rücksicht auf den Gazakrieg und die vielen palästinensischen Opfer dort verzichtet die Stadt auf jegliches äußerliches Feiern. Es gibt keinen Weihnachtsbaum, keine Beleuchtung, keine Musik. Für Menschen wie Olivier aus Lyon in Frankreich bedeutet das, dass sie sich auf den Kern des Weihnachtsfestes besinnen können. Wir treffen ihn in der Bethlehemer Geburtskirche, die dort steht, wo der Überlieferung nach Jesus geboren wurde.
Being here today to me is like looking for the true source of love.
An diesem Tag hier zu sein bedeutet für mich, dass ich die wahre Quelle der Liebe erkunde. Deshalb bin ich auch hier. Es ist sehr ruhig in der Stadt, auch in Jerusalem. Aber ich habe mit vielen hier gesprochen. Ja, sie sind traurig, aber voller Hoffnung. Olivier ist einer der wenigen Touristen, die nach Bethlehem gekommen sind. In den Vorjahren platzte der Krippenplatz aufgrund des Besucherandrangs aus allen Nähten. In diesem Jahr gibt es kein Gedränge. Die Stimmung ist gedämpft. Nur wenige Pilgergruppen sind gekommen. Sie seien existenziell für Bethlehem und für die Christen hier, meint Kardinal Pier Battista Pizzaballa. Als lateinischer Patriarch ist er der oberste Vertreter der katholischen Kirche im Heiligen Land. Die Kirche des Heiligen Landes, die Kirche von Jerusalem, ist ohne Pilger nicht vollständig. Ihre Anwesenheit ist sehr wichtig, aus ideeller, aber auch aus spiritueller Sicht und auch aus praktischer Sicht. Kardinal Pizzaballa wird in der Nacht die Christmette zelebrieren. Es ist der Höhepunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten in Bethlehem.
Julio Segador hat berichtet. Wir bleiben in der Region und kommen zu Krieg und Gewalt, unter denen die Menschen dort zu leiden haben. In Israel etwa sind in den vergangenen Tagen wieder verstärkt Angriffe aus dem Jemen verzeichnet worden. Bei einem Raketenanschlag hat es in Tel Aviv viele Verletzte gegeben. Abgefeuert hatte die Rakete die Houthi-Miliz und deren Anführer will Israel nun offenbar verstärkt ins Visier nehmen. Clemens Fehrenkotte.
Außenminister Gideon Sahar habe die israelischen Botschafter in Europa angewiesen, sich dafür einzusetzen, die vom Iran unterstützten Houthis als terroristische Organisation einstufen zu lassen. Bereits gestern Abend hatte Verteidigungsminister Israel Katz angekündigt, auch die militärische Führung der Houthis töten zu wollen. Dabei bestätigte Katz in diesem Zusammenhang erstmals offiziell das, was die israelische Regierung seit der Tötung von Hamas-Politbürochef Ismail Haniyeh Ende Juli in Teheran eher im Wagen gelassen hatte. Wir werden ihre strategische Infrastruktur beschädigen und ihre Anführer enthaupten, so wie wir es mit Haniyeh, Sinwar und Nasrallah in Teheran, im Gazastreifen und im Libanon getan haben. Wir werden es in Hodeida und Sana'a tun. Wer auch immer seine Hand gegen Israel erhebt, dem werden wir die Hand abschlagen. Die jemenitische Hafenstadt Hodeida und die Hauptstadt Sana'a sind von der israelischen Luftwaffe in den vergangenen Wochen immer wieder als Reaktion auf den Raketenbeschuss angegriffen worden. Gestern Abend ertönten zum dritten Mal in einer Woche die Alarmsirenen im Großraum Tel Aviv. Eine vom Jemen aus abgefeuerte Rakete sei von der israelischen Luftabwehr noch vor dem Eindringen in den Luftraum abgeschossen worden. In der Nacht zum Samstag hatte die israelische Luftabwehr bei der Abwehr einer ballistischen Rakete der Houthis versagt, bei der 30 Menschen verletzt worden waren. Der Militärsprecher der Houthis kündigte unterdessen in der jemenitischen Hauptstadt Sana'a an, den Raketenbeschuss fortsetzen zu wollen, bis der Gaza-Krieg beendet sei. Die jemenitischen Streitkräfte bekräftigen, dass sie ihre militärischen Operationen gegen den israelischen Feind als Antwort auf den palästinensischen Widerstand im Gazastreifen und als Antwort auf die Aufrufe des freien Volkes unserer geliebten jemenitischen Nation und unserer arabischen und islamischen Gemeinschaft fortsetzen werden. Im Norden des Gazastreifens, der seit bald 3 Monaten nahezu komplett abgeriegelt ist, hätten die israelischen Streitkräfte Patienten des indonesischen Hospitals in Bethlehem zum Verlassen des weitgehend zerstörten Nordabschnitts aufgefordert. Der Räumungsbefehl sei im Morgengrauen erfolgt, berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf Quellen im Gesundheitssektor. Um das indonesische Krankenhaus, neben dem Kamal Adwan Hospital, das letzte im Notbetrieb befindliche Krankenhaus im abgeriegelten Norden, werde Artillerie eingesetzt. Die israelische Armee wirft der Hamas immer wieder vor, Krankenhäuser, Schulen und andere zivile Einrichtungen gezielt zu missbrauchen.
Clemens Fehrenkotter aus Tel Aviv. Ja, dann schauen wir mal, wie lange er sich im Amt hält angesichts der Mehrheitsverhältnisse in der Nationalversammlung. Frankreichs neuer Premierminister François Bayrou. Sein Vorgänger Michel Barnier war ja Ende November an einem Misstrauensvotum gescheitert, für das Rechtsradikale und Linke gemeinsam gestimmt hatten. Bayrou hat nun erstmal seine Regierungsmannschaft zusammengestellt, aber die alten Probleme bleiben. Aus Paris, Julia Borutta.
François Bayrou ist es nicht gelungen, das Regierungsbündnis auf breitere Füße zu stellen. Dazu hätte er die Unterstützung der gemäßigten Linken gebraucht. Doch die wollten nur unter der Bedingung mitmachen, dass es einen linken Premier gibt. Nun schwebe weiter das alte Damoklesschwert über der neuen Regierung, analysiert Politologe Pascal Perrineau.
Donc, ce socle commun.
Auch dieses Regierungsbündnis ist zweifachem Druck ausgesetzt. Einmal von rechts, vom Rassemblement National, und dann von der Linken, die jede Beteiligung an der Regierung ablehnt. Premier Bayrou hat zwar Persönlichkeiten des linken Spektrums in seine Regierung berufen, beispielsweise den früheren Premier Manuel Valls, doch dieser ist längst aus der Sozialistischen Partei ausgetreten. Die Parteichefin der Grünen, Marine Tondelier, warnt: Bayrou pflastert seinen eigenen Weg zu einem neuen Misstrauensvotum. Denn seine Regierung ist überhaupt nicht ausgeglichen. Die rechten Minister, die er aus den Reihen der Konservativen berufen hat, sind sehr rechts. Und die paar vermeintlichen linken Vertreter sind nicht sehr links. Für das Linksbündnis NFP sind manche Regierungsmitglieder ein rotes Tuch. Beispielsweise der als Hardliner geltende Republikaner Bruno Retailleau im Innenministerium. Oder Elisabeth Borne, Macronistin, frühere Premierministerin, die jetzt das Bildungsministerium übernimmt. Sollten die Linken tatsächlich ein neues Misstrauensvotum anstrengen und erneut die Stimmen des Rassemblement National bekommen, wäre auch Bayrous Regierung schnell wieder Geschichte. Die Fraktionsvorsitzende des RN, Marine Le Pen, jedenfalls hat keine großen Erwartungen. Sie schrieb am Abend auf X: Diese Regierung könne nur vorankommen, wenn sie die Vorgehensweise ändere, wenn sie die Opposition einbeziehe, um so einen belastbaren Haushalt zu schaffen. Beide Lager, rechts wie links, fordern, dass Bayrous Regierung die Rentenreform zumindest teilweise rückgängig macht. In welcher Welt leben die eigentlich? Wissen Sie denn nicht, dass Frankreich von den Ratingagenturen genau beobachtet wird? Wenn wir die Rentenreform suspendieren, kriegen wir schlechtere Noten und dann explodieren die Zinssätze für unsere Kredite. Um den Haushaltsentwurf muss sich jetzt der neue Finanz- und Wirtschaftsminister kümmern, Éric Lombard, zuletzt Chef der Pensionskasse. Ein Technokrat, der nicht fest einer Partei zuzuordnen ist. Er wird es schwer haben, einen Haushalt zu schaffen, der eine Mehrheit im Parlament findet und dennoch den Ansprüchen der Märkte gerecht wird. Frankreich läuft auf eine Staatsverschuldung von 113% zu. Premier Bayrou, der in einer politisch vertrackten Lage steckt, hat auch wirtschaftlich nur wenig Handlungsspielraum.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag. Gleich beschäftigen wir uns mit dem verheerenden Tsunami vor 20 Jahren und mit dem Projekt Band-Aid, das mal wieder neu aufgelegt wird, aber durchaus umstritten ist. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen in Kürze mit Sarah Sasso.
Das Weihnachtsgeschäft ist aus Sicht des deutschen Einzelhandels nicht besonders erfolgreich verlaufen. Der Präsident des Handelsverbandes Deutschland von Prehn erklärte zur Begründung, die Menschen seien verunsichert und hielten ihr Geld zusammen. Die Stimmung sei wegen der weltweiten Kriege und der politischen Unwägbarkeiten in Deutschland schlecht. Auch hat der Einzelhandel nach seiner Ansicht unter dem schlechten Wetter der vergangenen Wochen gelitten. Der Handelsverband geht davon aus, dass der Umsatz in diesem Jahr leicht unter dem des Vorjahres liegen wird. Erwartet waren eigentlich Erlöse von gut 120 Milliarden Euro. Die Chefin der Wirtschaftsweisen Schnitzer hat eine Ausweitung der Erbschaftssteuer gefordert. Schnitzer sagte der Rheinischen Post, der Staat solle das Vererben von Unternehmen substanziell in die Erbschaftssteuer einbeziehen. Es sei ökonomisch nicht einzusehen, dass diese Form der Weitergabe von Vermögen von der Besteuerung ausgeschlossen bleibe. Bisher seien Firmenerben befreit, wenn sie Arbeitsplätze erhielten. Weiter fordert Schnitzer, die Rente mit 63 Jahren abzuschaffen und das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Ein Schneesturm hat in Teilen von Kroatien und Bosnien-Herzegowina das öffentliche Leben lahmgelegt. Laut den Behörden beider Länder sind viele Straßen nicht befahrbar. Es gelten teils Reisewarnungen für Touristen. In Bosnien-Herzegowina waren bis gestern Nachmittag knapp 50.000 Haushalte ohne Strom. Unterricht in Schulen fiel aus. In Teilen der Balkanregion war gestern bis zu einem halben Meter Neuschnee gefallen.
SR Info.
Ein Erdbeben der Stärke 9,1, eine 20 Meter hohe Welle und etwa 230.000 Opfer. Der Tsunami vom 26. Dezember 2004 hatte insgesamt 14 Länder getroffen und ist eine der schlimmsten Naturkatastrophen der Geschichte. Vermutlich werden auch Sie sich sofort an die Bilder erinnern können, die uns etwa aus Sri Lanka, Indonesien, Indien, aber auch von der Ostküste Afrikas nach und nach erreicht haben. Jennifer Johnston hat deutsche Urlauber getroffen, die die Katastrophe damals vor Ort erlebt haben.
Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag, kurz nach 9 Uhr morgens. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Ben Flegel ist mit seinen Großeltern im Urlaub im Norden von Khao Lak in Thailand. Er ist damals 15 Jahre alt.
Mit meinen Großeltern konnte ich einfach die Ferne erkunden. Als ich 13 war, waren wir in der Dominikanischen Republik und dann eben mit 15 in Thailand. Und das war dann die letzte Reise.
Die drei machen sich nach dem Frühstück auf den Weg an den Strand. Sie sind gerade am Wasser angekommen, da bemerkt Ben, dass er sein Handtuch vergessen hat. Der 15-Jährige läuft allein zurück zum Hotel.
Alle haben plötzlich angefangen zu schreien und sind gerannt. Und ich wusste aber gar nicht, warum. Und bin dann aber einfach auch losgerannt und auf mein Bungalow zu. Und in dem Moment, wo ich aber die Tür zuschmeiße, in dem Moment ist die Welle durch die Frontscheibe bereits eingedrungen, hat mich bereits erreicht, an die hintere Wand geschmissen und habe in dem Moment wirklich gedacht, okay, das ist der letzte Moment meines Lebens.
Sein Zimmer füllt sich innerhalb von Sekunden mit Wasser.
Alles, was da an Möbel war, kam ja auf mich zu. Also ich war eingesperrt zwischen einer Tür, zwei Wänden und dem ganzen Mobiliar, was auf mich drauf prasselte. Da habe ich mir eben auch sehr schwere Verletzungen zugezogen, was ich zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht gespürt habe.
Er verletzt sich schwer am Knie und am rechten Fuß, verliert viel Blut. Nicht weit entfernt auf der thailändischen Insel Koh Phi Phi ist die Lehrerin Simone Jaschkobusch im Urlaub mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern, 3 und 4 Jahre alt.
Der Tag fing damit an, dass es ganz fürchterlich gerumort hat eigentlich. Und ich kann nicht mal sagen, dass die Erde gebebt hat. Also das ist uns so nicht bewusst gewesen, sondern es war ein ganz komisches Geräusch.
Das Rumoren, ein Erdbeben der Stärke 9,1. Eine Erdplatte im Indischen Ozean bricht auf einer Länge von rund 1300 Kilometern, entlädt unter Wasser ihre Energie. Der bisher verheerendste Tsunami der Geschichte rast unter Wasser los, mit der Geschwindigkeit eines Düsenjets auf die Küsten von 14 Ländern zu. Etwa 230.000 Menschen werden ums Leben kommen.
Wir haben uns noch darüber Gedanken gemacht, was das denn Seltsames ist, aber auch nicht weiter, sind dann frühstücken gegangen und haben uns dann eigentlich, was wir am Tag vorher machen wollten, einen Fischer mit einem Boot gemietet, um so ein Inselhopping zu machen auf die Nachbarinseln.
Die Familie ist weit draußen auf dem Meer. Ihr kleines Holzboot wird nur einmal leicht hochgehoben. Der Tsunami zieht unter ihnen hinweg. Erst als sie am Nachmittag zurückfahren auf die andere Seite der Insel, sehen sie das Ausmaß der Katastrophe an der Küste.
Und da ist auch zum ersten Mal der Begriff Tsunami gefallen. Also das war mir bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt kein Begriff.
Heute weiß sie, ein Tsunami wird am häufigsten durch ein schweres Erdbeben ausgelöst. Weitere Gründe können ein Erdrutsch an der Küste sein, ein Vulkanausbruch oder, wenn auch unwahrscheinlich, der Einschlag eines Meteoriten. Bevor die tödliche Welle kommt, zieht sich das Wasser schnell zurück. So schnell, dass die Fische es nicht schaffen, hinterher zu schwimmen und auf dem Trockenen liegen. In Khao Lak kann sich der 15-jährige Ben Flegel aus seinem überfluteten Zimmer befreien. Später erfährt er, von 750 Menschen im Hotel, Gästen und Mitarbeitern haben nur etwa 50 überlebt. Ben Flegel sagt, er habe das Erlebte gut verarbeitet. Lehrerin Jaschkobusch kämpft lange mit den Bildern der Zerstörung, der vielen Leichen. Wenn sie heute ein Hotel am Meer bucht, dann oben auf dem Berg.
Und wenn ich wieder nach Thailand geflogen bin, habe ich halt immer geschaut, wo sind die Evakuierungshinweise. Und also ich gehe da definitiv nicht mehr so naiv mit um wie vorher. Also das sind so schon so Ängste, die, glaube ich, da geblieben sind von diesem Tag.
Erinnerungen von Überlebenden des Tsunami vor 20 Jahren. Eines der großen Probleme war damals, dass die Menschen nicht gewarnt werden konnten. Zwar hatte etwa die US-Behörde, die den Pazifik überwacht, den Tsunami irgendwann erkannt, aber für die Länder im Indischen Ozean gab es keine Frühwarn- oder Meldesysteme. Peter Hornung.
Auch auf Sri Lanka erreichten die Warnungen die Menschen damals nicht rechtzeitig. Die Meldeketten waren lückenhaft. Wertvolle Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen, verging ungenutzt.
Attention, please. A strong earthquake has occurred. A possibility of a tsunami exists. Wait for further instructions.
Es sind Durchsagen wie diese, die auf Sri Lanka inzwischen warnen sollen. Über 70 mit Lautsprechern versehene Warntürme stehen in den gefährdeten Küstenregionen des Inselstaates. Mit ihrem Aufbau war bereits im Jahr nach dem Tsunami begonnen worden. Doch es ist ein System, das längst in die Jahre gekommen ist. Kamani de Silva aus dem Küstendorf Peralia weiß das, denn ganz in der Nähe steht so ein Turm.
This many towers doesn't work. My area also.
Viele dieser Türme funktionieren nicht mehr, auch der in der Nähe. Wir haben von den Betreibern gehört, die Regierung hätte keine Mittel mehr dafür.
Last time we heard government, or they had no funds.
Colombo, die Hauptstadt Sri Lankas, in der Zentrale des nationalen Katastrophenschutzes. Dutzende Bildschirme, einige mit Landkarten des Indopazifiks. Wetter, Erdbeben, Schiffsverkehr, andere mit internationalen Nachrichtensendern. Hier habe man nun rund um die Uhr die Gefahren im Blick, sagt Udaya Herat, Chef der Behörde. Und wenn etwas passiere, dann schlage man von hier aus Alarm.
There are different kind of methodologies through SMS,
es gibt verschiedene Methoden. SMS, lokale Netzwerke und über Medien. Es gibt verschiedene Kommunikationswege, um Frühwarnungen bis zur letzten Meile und zum letzten Mann zu verbreiten. Das Konzept ist Frühwarnung für alle.
Wichtig ist aber eben, dass Länder wie Sri Lanka rechtzeitig zuverlässige Informationen über mögliche Tsunamis bekommen, etwa durch Seismometer, GPS-Systeme und Bojen im Meer. Alles hochempfindliche Messgeräte, die die Stärke von Erdbeben und die Höhe von Wellen zuverlässig erkennen können. Das Problem 2004 war, dass einzelne Frühwarnzentren, etwa auf Hawaii, diese Daten zwar hatten, aber dass die Warnungen die zuständigen Behörden in den betroffenen Ländern nicht rechtzeitig erreichten und erst gar nicht die Menschen in den gefährdeten Gebieten. Inzwischen wurde auch in Indonesien und Thailand ein effizientes Frühwarnsystem aufgebaut mit deutscher Beteiligung. Jörn Lauterjung, Erdbebenexperte vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam.
Das Frühwarnsystem, das im Indischen Ozean aufgebaut worden ist, wird solch eine Katastrophe, wie sie im Dezember 2004 stattgefunden hat, sicherlich unwahrscheinlicher machen. Wir haben sehr viele Instrumente in Indonesien rund um den Indischen Ozean aufgebaut, gerade auch mit den lokalen Bevölkerungen. Trainingsmaßnahmen, es werden regelmäßige Tsunami-Drills, Tsunami-Übungen durchgeführt.
Gerade für die Menschen in Indonesien seien die Vorwarnzeiten zwar immer noch knapp, 20 bis 30 Minuten dauere es, bis ein von einem Erdbeben ausgelöster Tsunami die Küste treffe, dennoch könne man damit rechnen, dass sich die Bevölkerung heute rechtzeitig in Sicherheit bringen könne.
Wofür das auf jeden Fall richtig ist, ist Thailand oder Sri Lanka oder Indien, wo die Tsunami-Laufzeiten 2 Stunden oder sogar noch länger sind. Dort ist genügend Zeit, dass nach einer Meldung, die nach etwa 5 bis 10 Minuten erfolgt, dass dort die Evakuierungsmaßnahmen erfolgreich sind. Also insofern wird so eine Katastrophe, wie sie 2004 war, nicht wieder passieren.
Peter Hornung hat berichtet über den derzeitigen Stand des Warnsystems im Indischen Ozean, 20 Jahre nach dem verheerenden Tsunami. Jetzt schauen wir noch 40 Jahre in die Vergangenheit. 1984 war ein großes Jahr für die Weihnachtsliedindustrie. Last Christmas von Wham erschien damals. Man konnte noch nicht ahnen, dass man es nie wieder loswerden würde. Damals erschien aber auch ein anderer Song, der zunächst auch weit erfolgreicher war. Do They Know It's Christmas von Band Aid. Initiator Bob Geldof brachte damals viele Popstars zusammen, um Geld für die Hungernden in Äthiopien zu sammeln. Von diesem Lied gibt es zum 40. wie auch schon zu anderen Jubiläen eine Neuauflage. Doch Kritiker sagen, es sei an der Zeit, auf Äthiopien und auf Afrika einen anderen Blick zu haben. Und auch in Äthiopien selbst sind viele mit der Aktion unglücklich, etwa weil das Bild des Landes als ewiges Hungerland zementiert werde. Und Musiker fragen sich, warum eigentlich nie jemand aus Äthiopien dabei war. Antje Diekans.
Warm spielen vor der Aufnahme. Im Studio von Isaac Abadir produzieren viele junge äthiopische Künstler ihre Musik. Die Neuauflage von Do They Know It's Christmas ist bei ihnen Diskussionsstoff. Auch wenn es im Land noch Probleme gibt, nach 40 Jahren hätten sie sich einen anderen Blick auf Äthiopien gewünscht, sagt der Produzent.
If you're trying to portray us like same people from 84.
Wenn man es so darstellt, als wären die Menschen in Äthiopien immer noch auf dem gleichen Stand wie damals, ist das nicht okay. Die Aktion 1984 hat uns Aufmerksamkeit gebracht. Aber inzwischen ist daraus ein Stereotyp geworden.
Als Bob Geldof 1984 prominente Musiker für seine Produktion zusammentrommelte, hatten ihn die Bilder von der Hungerkatastrophe in Äthiopien in einem Fernsehbeitrag der BBC geschockt. Millionen wurden durch die Plattenverkäufe und das anschließende Live-Aid-Konzert gesammelt. Doch über die Jahre zementierte sich durch dieses Lied das Bild von Äthiopien als ewigen Krisen- und Hungerland, in dem ohne Hilfe von außen gar nichts vorangeht. Dabei gab es auch in Äthiopien schon damals Hilfsaktionen. Einer der bekanntesten Musiker des Landes, David Jefru, stieß ein ähnliches Projekt mit seiner Roa-Band an. Sie machten ein Album, sammelten Geld und gaben Konzerte für die vielen äthiopischen Helfer im Hungergebiet. Für diese Aktion habe Bob Geldof sich nie interessiert, sagt David Jefru.
Von ihm habe ich erst gehört, nachdem er das Lied gemacht hat. Er ist nie auf uns zugekommen. Es wäre gut gewesen, wenn er uns mal kontaktiert hätte und wir vielleicht sogar zusammengearbeitet hätten.
Als Geldof nach Äthiopien kam, gingen die Bilder von ihm im Hungergebiet um die Welt. Für den Künstler Eyob Kitaba zeigen sie einen typischen weißen Retter. Einen selbsternannten Helfer, ohne wirkliche Kenntnis von der Situation im Land. Er hat eine ganze Ausstellung zu diesem Thema gemacht. Er fordert statt Mildtätigkeit einen Austausch auf Augenhöhe.
Diese Generation hat eine neue Geschichte zu erzählen. Die Art der Wohltätigkeit muss sich ändern. Es geht nicht nur darum, Geld zu geben, sondern auch darum, zuzuhören und neu zu denken.
Not by giving, but also by listening and by seeing.
Äthiopiens Bevölkerung ist jung. Das Durchschnittsalter liegt bei nicht einmal 19 Jahren. Gerade in der Hauptstadt Addis Abeba hat sich viel entwickelt. Das will die neue Generation zeigen. Musikproduzent Isaac Abadir hat einen Vorschlag für Bob Geldof. Er könnte noch einmal eine Band zusammenbringen, doch dieses Mal mit einem anderen Ziel.
We can show where the current state of the country is.
Wir können zeigen, wo das Land heute steht. Beim Projekt könnten prominente äthiopische Künstler dabei sein, die auch schon international bekannt sind. Die singen dann mit den anderen Stars. Wenn die Neuauflage 2024 so gewesen wäre, hätte sie uns wieder helfen können.
Hilfe dabei, das Bild von Äthiopien zu ändern. Das finden er und viele andere im Land jetzt sehr viel wichtiger, als wieder Spendengelder zu sammeln.
Antje Diekans hat zum 40. Jubiläum von Band Aid und Do They Know It's Christmas aus Äthiopien berichtet. Kommen wir zum Blick auf das Weihnachtswetter im Saarland. Zunächst ist es heute noch meist trocken. Am späteren Nachmittag oder Abend kommt von Mosel und Hochwald her gelegentlich leichter Regen oder Niesel auf. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 5 Grad. Auch in der Nacht regnet oder nieselt es hier und da bei Tiefstwerten zwischen 4 und 1 Grad. Morgen zeigt sich der erste Weihnachtsfeiertag, meist dicht bewölkt oder trüb. Vor allem am Vormittag mancherorts noch etwas Regen, dazu maximal 3 bis 7 Grad. Am Donnerstag, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, dann teilweise zäher Nebel oder Hochnebel. Ab dem Mittag gibt es dann aber gute Chancen auf Sonnenschein und es soll trocken bleiben bei 5 bis 9 Grad. Und das war's von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Bilanzteams jetzt sehr schöne und friedliche Weihnachten und jetzt einen schönen Radionachmittag mit Gabi Sawasch. Tschüss.